Herzlich willkommen auch von meiner Seite und danke für dieses wunderbare Video. Es hat die Einführung zu der neuen Predigtserie gemacht und wird uns begleiten für 2 Monate. Können wir unserem Mediateam einen Applaus geben? Vergangenen Sonntag habe ich gerade erwähnt, dass manche arbeiten und wir sehen sie nicht. Wir wissen nicht, wie lange sie dran arbeiten, etwas Neues zu kreieren, angepasst zu dem, was wir als Gemeinde auch verfolgen. Danke an das Mediateam von ganzem Herzen, dass sie eine wunderbare Leistung in der Gemeinde bringen. Nun, hört ihr ein Geräusch hier? Was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Sommer gekommen ist, oder? Klimageräte funktionieren schon, sie müssen aktiv werden, denn draußen hat uns Gott so reichlich gesegnet mit einem super schönen Wetter. Der Sommer ist da. Und ich schaue mir jetzt immer mehr und immer, wie soll ich sagen, mit mehr Passion, mit mehr Leidenschaft die Natur an, nach einem Frühjahr, das so trocken begonnen hat, hat uns Gott mit Regen gesegnet und jetzt ist alles so intensiv grün, dunkelgrün geworden. Ich schaue den Rasen an im Garten und die Bäume und alles. Unglaublich schön, erholend. Und wir freuen uns auf all das, was Gott für uns tut. Ich bin Gott dankbar für die Natur, denn wir sehen in ihr die Macht des Schöpfers. Wie er alles erhält. Streckt er seine Hand aus, hat alles Leben in Fülle. Zieht er seine Hand zurück, dann mangelt es in allen Bereichen. Und es ist Gottes Gnade, dass wir auch heute hier sein dürfen. Gottes Gnade, dass wir auch eine neue Predigtserie starten dürfen. Nun will ich nicht unbedingt in die Geschichte zurück, aber wenn ich fragen würde, was eine Predigtserie haben wir vergangenen Sonntag beendet? Wer erinnert sich noch an die 3 Monate? Bitte lauter. Selbstlos leben, selbstlos leben. Und das war so wichtig und bleibt wichtig, unglaublich wichtig für uns. Heute aber werden wir mit dem ersten Brief Petrus beginnen. Und wir wollten schon einen Namen dieser Predigtserie geben, dann haben wir uns wieder umentschieden. Und allgemein geht es eigentlich so, Christsein im Alltagsleben in der Fremde. Das wäre das Zentralthema, das Petrus anspricht. Und es ist so wichtig, dass wir auch in der Fremde hier betonen, denn keiner ist hier für lange Zeit bestimmt worden. Alle sind hier vergänglich, sind nur auf einer Reise, ich auch einschließend, ja. Und wir haben unsere Heimat nicht hier auf dieser Erde. Aus menschlicher Perspektive ist es auch so, wir sind ja eine internationale Gemeinde. Und mit wenigen Ausnahmen, werden vielleicht nicht mehr so wenig sein, es werden immer mehr dazu kommen, mit ein paar Österreichern, die Teil der Gemeinde sind, mit ihren Ausnahmen sind wir ja aus 20, 22, 23 verschiedenen Ländern, die wir uns hier versammeln. Also in der großen Mehrheit sind wir Fremde. Und diesen Brief schreibt der Apostel Petrus an die Christen, die fremd sind, die in der Fremde leben. Und er ermutigt sie zu einem neuen Leben. Leben in einer besonderen neuen Dimension, abhängig von Gott, im Glauben an Gott. Und so ein Leben, wie ihr schon gesehen habt, das die Gesellschaft prägen kann, die Gesellschaft verändern kann. Und das ist eigentlich auch das, was Petrus verfolgt. Nun, wenn wir an diesen ersten Brief Petrus denken, müssen wir zurückgehen ins Jahr ungefähr 65 nach Christus. Die meisten behaupten, dass es das Jahr war, als Petrus den Brief geschrieben hat. Und das deswegen, weil in seinem Brief Andeutungen an eine Verfolgung gemacht worden sind. Und es scheint, dass es zur Zeit vom Nero war, ganz kurz nachdem er Rom anzündete und die Christen dafür verantwortlich gemacht hat. Und sie waren jetzt mit einem ganz schlechten Ruf da. Und die Geschwister, die Christen in der Gemeinde, waren beängstigt, wussten auch nicht, was da passiert. Warum? Für gute Werke kein Lob hervorkommt, ihnen Negatives als Last aufgeladen wird und dafür unschuldig zu leiden. Das war eine Herausforderung zu der Zeit. Und ja, manchmal kann es auch heute zutreffen, denn die Gemeinde Jesus ist in bestimmten Regionen, Teilen dieser Welt unter Druck, verfolgt. Viele bezahlen heute mit ihrem Leben für ihren Glauben, allein weil sie an Jesus Christus glauben. Denn nicht überall, so wie hier, ist es selbstverständlich, die Freiheit zu haben, zu glauben an das, was jeder sich auswählt. Das gibt es nicht überall. Okay, wer ist eigentlich dieser Petrus? Manche sagen, dass er nicht der Autor des Briefes sei, obwohl er sich vorstellt als Petrus, der Apostel. Wir kommen zu diesen Versen. Manche sagen, dass er keine so gute griechische Sprache beherrscht hat. Denn er war ja ein Fischer. Er war ja am See Genezareth. Und was für eine Sprache hat er dort in einem kleinen Dorf, Fischerdorf, lernen können? Seine Welt war zu der Zeit sehr begrenzt. Und es gibt auch heute Menschen, die in einer ganz, ganz engen Welt leben. Vor ein Dutzend Jahren, auf einem Ferienlager in Rumänien, in Südrumänien, haben wir Jugendliche getroffen, 17-Jährige, die ihr Dorf nie verlassen hatten. Sie hatten die Bezirkshauptstadt nie gesehen, mit 17. Sie haben nicht gewusst, wie sie eine Dusche benutzen sollen. Ein WC mit Wasserspül. Waren total fremd, haben neben der Duschwanne geduscht. Die Welt von Petrus damals war ein See, ein Dorf, wo er ein Business aufgebaut hatte, und das war's. Und deshalb sagen manche, hey, Petrus kann nicht so super schön schreiben in einer gepflegten griechischen Sprache. Aber auf der anderen Seite kommen sie dann und sagen andere, er hat vielleicht das zugelassen, dass andere ihm geholfen haben bei der Formulierung, und das ist auch nicht schlecht, damit in einem guten Griechischen die Menschen hören können und erfahren können, ganz besonders die Fremden, die überall im Römischen Reich leben, das klar und deutlich verstehen können. Okay, dieser Petrus ist eigentlich dieser Fischermann, der eines Tages Jesus begegnete. Jesus schaut ihn an und sagt, folge mir. Und was macht Petrus? Das ist unglaublich wichtig. Er zeigt Gehorsam, er hört und folgt der Stimme von Jesus. Er hat es gehört, es geht um ihn. Und er kommt, er folgt Jesus. Und was macht Jesus? Er sagt, hey, ich habe einen Plan, 3 Jahre Bibelcollege. 3 Jahre. Wir wollen die Propheten, wir wollen den Moses studieren, wir wollen die Propheten studieren, aber wir wollen viel mehr. Wir wollen auch sehen, was im Inhalt dieser Schriften da ist, was die Zukunftsperspektive betrifft. Und er erwähnt gerade auch noch im 1. Kapitel, wir werden noch darüber lesen, dass die Propheten früher sich so viele Gedanken gemacht haben, für wen sie so wunderbare Dinge vorausgesprochen haben, prophezeit haben. Und Petrus ist bereit. Er hört die Stimme, er folgt der Stimme, er schließt sich dieser Gruppe an und folgt Jesus für ungefähr 3 Jahre. Und danach, nachdem er sicher auch hinher Mist gebaut hat, nachdem er geleugnet hat, Jesus zu kennen, und der Hahn kräht, und er anfing bitter zu weinen, begegnete Jesus erneut, der auferstandene Jesus, stellt ihn wieder her und vertraut ihm seine Gemeinde an, vertraut ihm seinen Dienst an und ermöglicht es ihm jetzt, ein wahrer Apostel zu werden. Das ist Petrus, der uns diesen Brief schreibt. Und er schreibt eigentlich dieser verstreuten Gemeinde unter den Heiden. Er schreibt dem globalen Volk Gottes. Er schreibt den Christen im ersten Jahrhundert, aber über Jahrhunderte und bis heute Jahrtausende voraus, ihrem Auftrag gerecht zu werden, das ist seine Ermutigung, unabhängig von den Umständen, in denen sich jemand irgendwann irgendwo befinden würde. Und hier steigen wir ein. 1. Petrus, Kapitel 1, ersten 2 Verse. Diesen Brief schreibt Petrus, ein Apostel von Jesus Christus, an alle Menschen, die Gott auserwählt hat und die als Fremde überall in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien, Bithynien, mitten unter Menschen leben, die nicht an Christus glauben. Unglaublich wichtig. Er schreibt an alle, die eine Beziehung mit Jesus haben und die aber unter Menschen leben, die keine Beziehung zu Jesus haben. Und hier die erste Ermutigung. Ihr gehört zu Gott, unserem Vater. Wow. Ihr gehört zu Gott, unserem Vater. Dazu hat er euch vom Anfang an vorherbestimmt. Ja, durch den Heiligen Geist seid ihr sein Eigentum geworden. Menschen, die Jesus gehorchen und durch sein Blut von aller Schuld befreit werden. Wow. Menschen, die Jesus Christus gehorchen. Ich wünsche euch, dass Gottes Gnade und sein Friede euch immer mehr erfüllen. Nun gibt es hier viele Wörter, die wir in Anspruch nehmen könnten heute oder die zu manchen passen. Ich stelle mir vor, dass ich, soweit mein Gehör nach Richtung oben klar ist, auf Jesus gehört habe und hören will. Ich nehme das in Anspruch. Ich lasse mich von ihm geführt, obwohl ich ihn noch nie gesehen habe. Ich habe kein Bild, ich hatte keine Vision mit ihm, aber ich gehorche seinem Wort und setze um, soweit meine Kraft mir hilft. Das, was er mich beauftragt. Auf der anderen Seite denke ich mal auch an Menschen, die vielleicht besser hören als ich, die aber nicht die Bereitschaft haben, umzusetzen, was Jesus zu ihnen spricht. Könntest vielleicht du sein, könnte dein Fall sein. Der Autor des Briefes will das berufene Volk Gottes ermutigen, sich als ein auserwähltes Volk zu bewähren. Durch den unerschütterlichen Glauben an Jesus und so durch ihr Verhalten beweisen, dass sie völlig zu Gott gehören. Warum haben mehrere Personen Jesus in der Karwoche, Petrus in der Karwoche angesprochen? Auch du bist einer von ihnen. Warum? Weil die Sprache und das Verhalten hindeutete. Die Sprache und sein Verhalten. Auch du warst mit ihm. Das sieht man bei dir. Das können wir beobachten, das können wir sehen. Der Glauben eigentlich soll im Alltagsleben sichtbar werden. Das ist der Drang, den Petrus hat und der ihn auch bewegt, diesen Brief zu schreiben. Jeder Christ soll bereit und fähig sein, über seinen Glauben in einer verantwortlichen Weise zu reden. Jeder soll eine klare Antwort bekommen über das, was es bedeutet, Teil des neuen Volkes Gottes zu sein, durch die Christen. Die Werte sollen den Worten vorausgehen, die Werke sollen den Worten vorausgehen, das ist wichtig, damit die Nationen erkennen, wer die Christen sind. 1. Petrus Kapitel 2, hier zwei Verse, Vers 11 und Vers 12. Ihr Lieben, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Völkern, damit die, die euch als Übeltäter verleumden, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Ihr habt das gehört, ich habe es auch zumindest zweimal hier in der Gemeinde erwähnt. Irgendwo weit, glaube ich, in Indien war es, ist ein Prediger, ein Missionar aufgetreten und gepredigt über Jesus und wer Jesus ist. Und nach einer, zwei Predigten kommen Menschen auf ihn zu. Er hat hier bei uns gelebt, er ist hier bei uns begraben. Aber wieso? Und sie haben den Prediger, den Missionar mitgenommen zu einem Grab. Vor ihm, ein paar Dutzend Jahre, war ein anderer Missionar da, der genau so gelebt hat, wie dieser neue Missionar Jesus Christus beschrieben hat. Die Werke waren so klar, dass sie den Missionar mit Jesus identifiziert haben. Also die Werke sollen den Worten vorausgehen. Und das ist die Herausforderung in diesem Brief für uns. Darüber wird sicher noch gepredigt werden. Jeder Christ soll seine Identität in Christus kennen. 1. Petrus 2,9. Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk. Seine königlichen Priester, ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Die Gemeinde zu der Zeit und später auch bis heute hat mit Widerstand und Verfolgung zu rechnen. Leid und Schmerz ist Teil des Christenlebens. Nun, in einer Gesellschaft so wie hier im Westen, wollen wir allen Leid und allen Schmerz vermeiden. Und manchmal gehen wir in die Extreme, wo wir sagen, also Gott hat uns nicht zum Leiden bestimmt. Deshalb erklären wir über unser Leben, wir werden nicht leiden und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass Gott uns das Beste will. Aber Petrus macht uns ganz deutlich und klar, Leid und Schmerz gehört zum Christsein. Und das wird bis heute sichtbar. 1. Petrus 4, 12, 13. Er schreibt, als wäre es etwas ganz Normales. Meine lieben Freunde, wundert euch nicht über die heftigen Anfeindungen, die ihr jetzt erfahrt. Sie sollen euren Glauben prüfen und sind nichts Außergewöhnliches. Wir sind manchmal in der Werkstatt Gottes auf dem Prüfstand. Und unser Glauben wird geprüft. Was die Endevaluierung sein könnte? Freut euch viel mehr darüber, heißt es im nächsten Vers, im Vers 13 im vierten Kapitel. Freut euch viel mehr darüber, dass ihr mit Christus leidet, dann werdet ihr auch jubeln und euch mit ihm freuen, wenn er in all seiner Herrlichkeit erscheint. Warum? Weil wir die gleiche Herrlichkeit empfangen werden und mit ihr bekleidet sein werden. Ermutigt zur vorbildlichen Beziehung generationsübergreifend. Wir haben das auch hier gesehen. Demut und Bescheidenheit sind Schlüssel dazu. Die jungen Leute unter euch, 1. Petrus 5,5, sage ich, ordnet euch den Leitern der Gemeinde unter. Und für euch alle gilt, euer Umgang miteinander soll von Bescheidenheit geprägt sein. Es heißt in der Heiligen Schrift, die Hochmütigen weiß Gott von sich. Aber er wendet denen seine Liebe zu, die wissen, dass sie ihn brauchen. Also demütig, bescheiden. Diese Themen und andere werden in den nächsten Wochen folgen, in den nächsten Sonntagen kommen. Und ich will euch ermutigen, seid dabei. Kommt und verfolgt jeden Sonntag das, was der Herr mit uns vorhat. Es werden auch unterschiedliche Prediger sein. Wir werden auch ein paar Damen haben, die predigen werden. Also seid dabei. Wir werden verschiedene Perspektiven über verschiedene Texte aus diesem Brief haben. Und wir werden nicht Kapitel nach Kapitel studieren, Vers nach Vers, sondern bestimmte Themen. Wir werden das erste Kapitel durchmachen, dann kommt vielleicht das dritte Kapitel, dann kommt vierte, kommt wieder das zweite Kapitel, mal sehen. Es hängt auch von den Predigern ab. Und wir wollen das Wichtigste in diesem Brief ansprechen, was uns als Christen im 21. Jahrhundert betrifft. Und heute noch kurz das Thema des Tages. Der erste Teil im ersten Kapitel vom 1. Petrus ist eigentlich, der Glauben muss sich bewähren. Der Glauben im Leben der Christen muss sich bewähren. Und wir lesen hier die Verse 3 bis 12 im ersten Kapitel. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und jetzt erfüllt uns seine lebendige Hoffnung. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Bis dahin wird euch Gott durch seine Kraft bewahren, weil ihr ihm vertraut. Und so erfahrt ihr schließlich seine Rettung, die am Ende der Zeit für alle sichtbar werden wird. Darüber freut ihr euch von ganzem Herzen, auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt werdet und viel erleiden müsst. So wird sich euer Glaube bewähren und sich als wertvoller und beständiger erwiesen als pures Gold, das im Feuer gereinigt wurde. Lob, Ruhm, Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Christus für alle sichtbar kommt. Ihr habt ihn nie gesehen und liebt ihn doch. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht sehen könnt. Und eure Freude ist herrlich, ist grenzenlos. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, die Rettung für die Ewigkeit. Schon die Propheten haben gesucht und geforscht, was es mit dieser Rettung auf sich hat. Und sie haben vorausgesagt, wie reich Gott euch beschenken würde. In ihnen wirkte bereits der Geist von Christus. Er zeigte ihnen, dass Christus leiden müsste und danach Ruhm und Herrlichkeit empfangen würde. Daraufhin forschten die Propheten, wann und wie dies eintreffen sollte. Gott ließ sie wissen, dass diese Offenbarungen nicht ihnen selbst galten, sondern euch. Nun sind sie euch verkündet worden, und zwar von denen, die euch die rettende Botschaft gebracht haben. Gott hat sie dazu durch den Heiligen Geist bevollmächtigt, den er vom Himmel zu ihnen sandte. Die Botschaft ist so einzigartig, dass selbst die Engel gern mehr davon erfahren würden. Unglaublich, nur Superlative, nur etwas Außergewöhnliches. Und das alles für uns Menschen. Und alles beginnt hier mit einem zentralen Punkt. Neues Leben geschenkt, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Die Auferstehung von Jesus Christus ist die zentrale Botschaft an die Christen überall, denn das ist das Fundament des Glaubens jedes einzelnen Christen. Die Auferstehung von Jesus. Nun sind wir zwischen Ostern und Pfingsten. Haben ja vergangene Woche Himmelfahrt gefeiert. Die Auferstehung von Jesus ist das Zentrum des Evangeliums. Und wäre Jesus Christus nicht auferstanden, dann wären wir heute nicht hier versammelt. Denn Christus ist von den Toten auferstanden und hat sich gezeigt, hat sich neu offenbart. Denen, die mit ihm herumgelaufen sind, ein paar Jahre und nicht nur. Kurz danach, wir wissen nicht genau, in welchem Jahr, erscheint er, wie ich vergangenen Sonntag erwähnt habe, auch Paulus, dem damaligen Saul, der die Gemeinde und die Christen verfolgt hat. Und offenbart sich ihm. Und in dieser Offenbarung ist so eine Kraft von Gott enthalten, dass das Leben von Saul, später der Apostel Paulus, so verändert wurde, dass er nichts anderes mehr wusste, als seinem Herrn zu dienen. Nichts anderes. Nur sein ganzes Leben, seine ganze Kraft im Einsatz für seinen Erlöser Jesus Christus. Und wenn jemand Jesus, den Auferstandenen, persönlich erlebt, wenn er ihm begegnet und wenn er auch bewusst wird, von was er befreit wurde, dann kann es auch nicht anders sein, als ein neues Leben zu führen, so wie ihr erwähnt. Er hat uns neues Leben geschenkt. Ein Leben, das sich von dem Vergangenen ganz klar und deutlich unterscheidet. Es ist nicht mehr das alte Leben, es ist ein neues, von Gott geschenktes, durch den Geist Gottes gelebtes Leben. Und das folgt bestimmten Prinzipien Gottes. Noch einen kurzen Gedanken. Warum ich so sehr betonen möchte die Auferstehung. Was denken wir? Haben die Christen oder die Menschen, die damals Jesus nach seiner Auferstehung gesehen haben und denen er begegnet ist, haben sie gewusst, dass wir nach 2000 Jahren über sie predigen werden? Nein. Haben sie gewusst, dass auch Menschen, die Jesus nicht gesehen haben, über 2000 Jahre an Jesus glauben würden, nur weil sie bezeugt haben, dass sie Jesus gesehen haben? Nein. Die Evangelisten haben das nicht gewusst. Aber es ist so eine Kraft in der Auferstehung von Jesus und im Glauben an diese Auferstehung von Jesus. Und das bewegt bis heute noch überall in der Welt Menschen, die zu Jesus finden und ihren Glauben fest in Jesus verankern. Und dieser Glaube, der sich bewähren muss, bewährt sich durch eine lebendige Hoffnung. So heißt es hier. Und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe. Diese Hoffnung, stark verankert in der Ewigkeit, in den Verheißungen Gottes, nicht für dieses Leben hier, sondern die Verheißungen für die Ewigkeit, für Jenseits. Und wir haben Zeugnisse gehört, wir haben Filme gesehen, wir haben Bücher gelesen über Menschen, die jenseits waren und zurückgekommen sind. Einen Film würde ich euch noch empfehlen. 90 Minuten im Himmel. Ein Pastor, der nicht mehr hier leben wollte. Fast im ganzen Movie geht es nur darum, wie er gekämpft hat, wieder zu Gott zurückzukehren. Er war 90 Minuten tot, wurde wieder ins Leben zurückgeschickt, um zu bezeugen, dass es ein Jenseits gibt. Und er hat mit seiner Frau gestritten und mit allen, die ihn besucht haben, auch im Krankenhaus und ein ganzes Jahr durch nur gekämpft. Er wollte wieder in die Herrlichkeit Gottes zurück. Er wollte nicht mehr hier leben. Und diese Hoffnung, diese lebendige, neue, starke Hoffnung ist verankert in dem Jenseits, in dem Versprechen Gottes für die andere Welt. Frage, die ich mir stelle: Wie sieht es mit dieser Hoffnung bei mir aus? Denn der Glaube bewährt sich durch diese Hoffnung. Und wenn ich diese Hoffnung in mir habe, dann lebe ich nicht mehr das alte Leben, als gäbe es nur diese Erde. Ich bin fest verankert im Jenseits und mein Denken, meine Worte und mein Handeln sprechen darüber. Dieses ewige Erbe ist unzerstörbar. Was wir als Erbe von Gott bekommen werden, wird für immer und ewig bleiben. Unglaublich. Die Herrlichkeit Gottes, die wir bekommen werden, wenn Christus erscheinen wird, zum zweiten Mal kommen wird, die Herrlichkeit wird uns umgeben für die ganze Ewigkeit. Hinaus über alles denken, denn Paulus sagt, in Worten hier auf dieser Erde kann nicht beschrieben werden, was jenseits ist. Und wir glauben, so singen wir auch in unserem Glaubensbekenntnis, wir glauben an die Wiederkunft Jesus. Und wir glauben sehr stark, dass er uns alle mit sich holen wird und wir immer und ewig bei ihm sein werden. Und hier in diesem Text heißt es ja auch noch, über Ruhm, Lob, Ruhm und Ehre. Lob, Ruhm und Ehre wird Gott geben. Und ich stelle mir manchmal vor, wenn wir vor dem ganzen Himmel sein werden und ein Name ausgesprochen werden wird. Und für diesen Namen wird dann der Lob ausgesprochen werden. Und diese Person wird geehrt werden vor dem ganzen Himmel. Wie wird es in meinem Leben aussehen, wenn ich dort ankomme? Was wird Jesus über mich sagen können? Der Glaube bewährt sich durch unser Vertrauen auf ihn. Ein volles Vertrauen auf Jesus. Und das ganz besonders in schwierigen, in harten Zeiten, in Zeiten der Verfolgung, in Zeiten des Spotts und so weiter. Was wir beobachten, was ich beobachte, ist Folgendes. Je besser es uns geht, je mehr wir haben, so mehr setzen wir unser Vertrauen auf das oder in das Vergängliche. Und das kann Geld sein, Besitz, gute Beziehungen, ein guter Freundeskreis und ja, vieles mehr. Und wenn dann einer dieser Pillar fällt, dann sind wir außer Balance. Dann kommen die Sorgen. Und Hermine hat gerade erwähnt und dafür gebetet, dass wir Gott vertrauen sollen in allem. Er sorgt für uns. Er hat uns dieses Versprechen gegeben. Und ihm sollen wir vertrauen, egal unter welchen Umständen wir uns befinden oder in welcher Lage wir zurzeit sind. Er hält sein Versprechen. Und ich lade die Band nach vorne ein. Gott ist ein Gott, der nicht lügt. Er ist ein Gott, der zu seinem Wort steht und all seine Verheißungen sind Ja und Amen, wie es in der Schrift heißt. Und egal, was auf uns zukommen würde, er ist treu, wird uns tragen und bei ihm sind wir geborgen. Noch ein letzter Gedanke hier. Der Glaube bewährt sich durch unsere Liebe zu ihm. Und offenbart sich auch, ganz besonders in der Gesellschaft, durch die Liebe, die wir gegenüber ihm, Jesus Christus, oder für ihn haben. Die Liebe ist ein Zeichen der Hingabe für jemanden, der Opferbereitschaft für die Person, die man liebt. Wenn man jemanden liebt, dann tut man nicht das eigene und in egoistischer Form, dass ich befriedigt werde, sondern man vervollständigt, was tut dem anderen gut. Was würde sich der andere wünschen? Und in diese Liebe wachsen wir immer mehr hinein. Ich würde sagen, mit jedem neuen Monat, das vergeht, verfolgen wir immer mehr, was können andere aus diesem Ganzen haben. Wie kann ich ein Angebot machen, das dem anderen begegnet und ihn bereichert und ihn innerlich bewegt, die Beziehung stärkt. Ich habe heute früh einen Artikel gelesen über die Treue in Beziehungen und eine Frau Doktor, Expertin in Beziehungen, sagt, leider leben wir in einer Zeit, wo die Treue viel zu wenig erwähnt wird und niemand will treue Versprechen für lange Zeit. Deshalb besser kein Versprechen, alles nur so oberflächlich. Und wenn es nicht geht, geht es nicht und weiter. Die Liebe drängt uns und wir können nicht widerstehen. Treu zu sein, den Menschen gegenüber und Gott gegenüber auch, Jesus gegenüber auch. Und ich habe ihm versprochen, mein ganzes Leben ihm zu widmen. Und ich will das auch so umsetzen. Ich weiß nicht, was du versprochen hast, aber viele haben Gott vieles versprochen. Sind wir treu? Jesus sagt einmal, und das ist im Johannesevangelium, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Der versteht, was ich an Erwartungen habe. Menschlich, du sagst immer, ich liebe dich, aber du tust nie etwas mir zum Gefallen. Ich liebe Jesus, tue ich etwas, das ihn zum Lächeln bewegt, zu einem fröhlichen Lächeln, zu einer Freude. Wie meistere ich mein Leben? Womit verbringe ich meine Zeit? Wie viel Zeit verbringe ich mit Jesus? Wie viel? Mit Menschen, denen Jesus begegnen möchte. Was herrscht über mein Leben? Ist es die Liebe Gottes oder was anderes? Vater im Himmel, wir stehen hier vor dir. Und du forderst uns zu einem neuen Leben heraus. Ein neues Leben, das du uns schenkst durch den Glauben an deine Auferstehung. An deine Macht und Kraft. Und ich will dich jetzt und hier bitten, Herr, während du uns durchschaust und uns kennst, segne jeden Einzelnen von uns. Stärke uns, erfülle uns mit deinem Geist, befähige uns zu einem authentischen Glauben, zu einer authentischen Beziehung mit dir. Befähige uns, aus unseren Glauben auszuleben, Herr, dass die Werke sichtbar werden in der Gesellschaft und dass die Nationen, die uns sehen, am Tag, wenn du sie heimsuchst, erkennen, was bedeutet, dir zu folgen. Und lass uns nicht nur scheinheilige Christen sein, sondern Christen, die im Alltag beweisen, dass sie dir folgen, mit dir in einer authentischen Beziehung stehen und dass das die Menschen bewegt in unserem Umfeld. Und ich danke dir, dass du hinaus über unser Denken viel mehr tun kannst. Im Namen von Jesus. Amen. Lasst uns stehen.